In dieser Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe hört ihr, warum ein Fusionskraftwerk der aufregendste Wasserkocher aller Zeiten wäre, was Kernenergie zu einer fundamental anderen Art von Energie macht als fossile oder erneuerbare und dass Fusionskraftwerke, genau wie klassische Kernkraftwerke, nahezu keine Treibhausgase freisetzen würden. Viel Spaß! Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, zu einer weiteren Folge von Jetzt mal ganz in Ruhe. Nachdem wir die letzten beiden Wochen über Kühe und über Landwirtschaft gesprochen haben, haben meine beiden Physiker hier sofort alle Gummistiefel in die Ecke geschmissen,
ja,
die Mistforke an den Nagel gehängt und sind in ihre natürliche Umgebung zurückgekehrt, wo wir sie artgerecht halten, nämlich an ihren Computer.
Mhm.
Und da haben sie sogleich mit der Recherche für die heutige Folge angefangen. Und die betrifft nämlich eine ganz heiß diskutierte Technologie, der wir heute ein bisschen auf den Grund gehen wollen.
Genau, wir sprechen nämlich heute über die Kernfusion und insbesondere die Aussicht natürlich, die Kernfusion als Energiequelle für Strom und Wärme in der Zukunft zu nutzen. Und Jens, du liegst uns mit diesem Thema ja schon seit Beginn der Staffel in den Ohren. Jetzt kommt sie endlich auf den Tisch. Dein Wunsch wird heute erfüllt, Jens.
Ja, endlich. Also ich finde nämlich wirklich, dass es ein sehr relevantes Thema ist, weil es eben so eine große Rolle in der öffentlichen Debatte im Moment spielt. Also es sogar in Bundestagswahlprogrammen großer Parteien kommt ja die Kernfusion vor, und zwar meistens in Konkurrenz oder manchmal sogar als Alternative zum Ausbau der erneuerbaren Energiequellen, also Solar und Wind. Und ich kann persönlich auch die Faszination für diese Technologie der Kernfusion total nachvollziehen. Das geht bei mir auf einen Besuch im Max-Planck-Institut in Garching zurück. Da stand ich mal, als ich mal eine Recherche als Journalist gemacht habe, im Kontrollzentrum eines der deutschen Kernfusionsversuchsreaktoren dort in Garching. Und das war wirklich ein echtes Erlebnis. Und das geht offenbar auch anderen so, dass die Faszination dieser Technik da rüberspringt. Deshalb finde ich es einfach wirklich höchste Zeit, dass wir hier mal ganz in Ruhe und nicht politisch, nach dem Motto Klima und Physik und sonst nichts, die Kernfusion bequatschen.
Genau. Und das ist ja im Gegensatz zum Thema Kühe auch unsere, wenn ich das hier mal so sagen darf, Kernkompetenz.
Oh, oh, so, genau. Ich hab ihn kommen sehen, so ein bisschen.
Genau. Wir haben zwei Vorbemerkungen zu diesem Thema zu machen. Erstens, wir konzentrieren uns heute auf die Kernfusion und wir sind nicht angetreten, um die Kernspaltung zu bewerten, also die Atomkraftwerke, die überall auf der Welt schon laufen. Kernspaltung, wie sie ja in klassischen Kernkraftwerken, die nennt man auch Atomkraftwerke, das darf jetzt für uns hier mal das Gleiche sein, die da schon seit Jahrzehnten passiert, die meint ja, dass große Atomkerne dazu gebracht werden, zu kleineren Atomkernen zu zerplatzen. Und wenn man das macht, dann wird sehr viel Energie frei, mit den richtigen Kernen auf die richtige Weise. Solche Kraftwerke gibt es seit ungefähr 70 Jahren und die sind seit eh und je ein politisch heiß umkämpftes Thema, vor allem bei uns in Deutschland. Aber die sollen heute nicht im Mittelpunkt stehen, sondern wir wollen über die Kernfusion reden, eine Technik, die in der Zukunft bedeutsam werden könnte.
Genau, und die Kernfusion, die ist demgegenüber eine physikalisch zwar verwandte Art von Energiequelle, die aber doch eben ein bisschen anders funktioniert als die klassische Kernspaltung. Oder sie ist eine Art Gegenteil, kann man sagen. Denn da werden sehr kleine Atomkerne dazu gebracht, miteinander zu größeren Atomkernen zu verschmelzen, also zu fusionieren. Und dabei wird dann auch wieder ganz viel Energie frei. Hinter beiden Prinzipien steckt so ein bisschen Albert Einstein. Der hat ja gesagt, E gleich M mal C Quadrat. Auf der linken Seite steht E für Energie. Auf der rechten Seite steht M für die Masse. Und diese Gleichung sagt aus, dass Masse eine bestimmte Form von Energie ist. Und das heißt, wenn man Atome verändert, dann kann es eben passieren, dass die Produkte, die daraus am Ende entstehen, zum Beispiel bei der Kernspaltung, etwas weniger Masse haben als der ursprüngliche Kern. Und diese Massendifferenz, die wird als Energie frei. Mhm. Und genauso kann es auch andersrum sein, dass man zwei ursprünglich relativ gesehen etwas schwerere Kerne zu einem neuen Kern verschmilzt, der dann etwas leichter ist, als die beiden ursprünglichen Kerne alleine oder in Summe waren. Und auch diese Energiedifferenz wird frei. Und das ist das, was man bei der Kernfusion versucht.
Mhm.
Man braucht aber, um das mit Kernfusion zu machen, jetzt eine völlig andere Technik, um das zur Gewinnung von Strom und Wärme zu nutzen, als bei der Kernspaltung. Und diese Technik, die existiert heute eben nur zum Teil. Also es gibt noch keine wirklichen Fusionskraftwerke, sondern es gibt nur Forschungsanlagen und Prototypen, wo man es zwar schafft, Kerne zu fusionieren, aber eben noch nicht auf eine Art und Weise, dass man damit wirklich am Ende Energie gewinnen kann. Und je nachdem, wen man fragt, sagen die Expertinnen und Experten dann, ja, das dauert noch 5 Jahre, bis man damit wirklich ein Kraftwerk bauen kann. oder eben auch 30 Jahre. Und es gibt auch Leute, die bezweifeln, dass man das jemals schaffen wird, damit ein Kraftwerk zu bauen und damit wirklich Strom zu erzeugen.
Mhm. Okay, also man kann nicht bestehende Atomkraftwerke jetzt einfach umrüsten und sagen, da bauen wir jetzt ein bisschen um und dann wird das ein Fusionskraftwerk, obwohl das beides Kerntechnik ist.
Auf gar keinen Fall.
Und man muss also da eine ganz neue Technologie hinstellen, die man erst entwickeln muss. Und eine wichtige Ansage fand ich jetzt, wenn ich das mal rausheben darf von dem, was du gerade gesagt hast, es gibt noch keine Fusionskraftwerke und es herrscht auch keine Einigkeit darüber, wann auch nur ein einziges allererstes Fusionskraftwerk überhaupt entstehen könnte, das also hinten raus Strom produziert. Ich meine also 5 Jahre oder 30 Jahre, das ist ja ein fundamentaler Unterschied, wenn es jetzt darum geht, die Erderwärmung aufzuhalten. Also 30 Jahre, dann das ist ein bisschen spät dafür.
Genau, und deswegen ist dieser Zeitplan oder der mögliche Zeithorizont eine der wichtigsten offenen Fragen. Aber dazu kommen wir später noch und auch nächste Woche. Wir sagen ja heute, wir lieben Kernfusion und nächste Woche besprechen wir das Problem mit der Kernfusion. Einen zweiten Hinweis muss ich noch vorwegschicken. Damit wir unserem Format treu bleiben können, müssen wir heute leider eine ganze Menge spannender physikalischer Details und Erklärungen weglassen. Aber die gute Nachricht ist, für alle, die es viel genauer wissen möchten, verlinken wir in den Shownotes eine Aufstellung von 4 Folgen aus unserem Schwester-Podcast Sag mal du als Physiker bei Audible, die aufeinander aufbauen. Das ist eine Einführung zur Radioaktivität, dann eine Doppelfolge zu Kernspaltungsreaktoren, den herkömmlichen, und dann eine Folge zur Kernfusion, den zukünftigen Fusionskraftwerken. Das macht zusammen über 3 Stunden an Erklärungen und Zahlen und Einschätzungen zu diesem Thema. Wer das unbedingt hören möchte, kann das dort tun.
Sehr gut. Wir fusionieren die Kerntechnikfolgen dieser Podcast-Reihe mit den Kerntechnikfolgen der anderen Podcast-Reihe und es wird informationfrei dabei.
Ja, sehr genau. Schön.
Jetzt genug der Vorrede. Diese Folge heißt Wir lieben Kernfusion. Was gibt's denn an der Kernfusion zu lieben, wenn es um Klima und um Physik geht, wie das bei uns ja der Fall ist?
Naja, zunächst mal könnte man ja sagen, Kernfusion ist der Ursprung nahezu aller Energie, die hier auf der Erde vorhanden ist. Denn im Inneren der Sonne laufen Kernfusionsreaktionen ab. Und die sind der Grund dafür, dass die Sonne überhaupt scheint. Und weil die Sonne scheint, überhäuft sie unseren Planeten ja auch mit Licht und Wärme. Es ist ein bisschen spitzfindig, aber man kann in diesem Sinne eben sagen, Kernfusion ist der Ursprung fast aller Energie, die wir als Menschheit je genutzt haben.
Das ist natürlich ein Faszinosum, das du als Astrophysiker besonders schön in Szene zu setzen weißt. Aber lass uns heute bei den technischen Kategorien bleiben, die hier auf der Erde gebräuchlich sind. Und da ist ja Fusionsenergie, wenn wir sie hier nutzen wollen, ja nicht irgendwie ein Sternenfeuer, sondern schon eine Art Kraftwerkstechnologie, ne?
Genau. Und zu diesem Thema haben wir ein kleines Spiel für dich vorbereitet, Jens. Ich beschreibe dir jetzt mal eine Bauart von einem Kraftwerk und du sollst hinterher sagen, welche Energiequelle wurde wohl in diesem Kraftwerk benutzt. Bereit?
Nein. Aber abwarten würde auch nicht helfen, glaube ich. Da wäre ich nicht bereiter. Sag mal, welche Bauart von Kraftwerk hast du für mich, mit der ich jetzt irgendwas machen soll?
Ja, pass auf. Also es wird wasserheiß gemacht und zwar so heiß, dass es dann verdampft. Und der Wasserdampf wird dann über eine Dampfturbine geführt, die dadurch in Drehung gerät. Und an diese Dampfturbine ist auch noch ein elektrischer Generator angeschlossen. Und ja, wenn ein elektrischer Generator sich dreht, dann wird Strom erzeugt, der dann ins Stromnetz eingespeist werden kann. Und jetzt ist die Frage, Jens, ich gebe dir 3 Antwortmöglichkeiten. Ist das Prinzip eines Kohlekraftwerks, eines klassischen Atomkraftwerks oder eines Fusionskraftwerks?
Naja gut, Wasserdampf bringt eine Turbine zum Drehen und das ist ja sehr oldschool, das ist ein Kohlekraftwerk. Also da wird ja Wasser heiß gemacht, indem die Kohle verbrannt wird, das ist ja heiß. Und dann passiert genau das Ganze, was du gerade erzählt hast, Dampfturbine und daraus wird Strom.
Das ist richtig. Aber was dich und viele überraschen wird, die anderen beiden Antworten sind auch richtig. Denn Kohlekraftwerke und die klassischen Atomkraftwerke und die zukünftigen Fusionskraftwerke, die werden alle letztlich und endlich mit heißem Wasser betrieben, das über eine Turbine einen elektrischen Generator antreibt. Und der entscheidende Unterschied liegt allein in der Frage, wodurch wird das Wasser ursprünglich heiß gemacht? Kohlekraftwerk ist es Feuer, im Atomkraftwerk ist es Kernspaltung und in einem Fusionskraftwerk soll es eben Kernfusion sein.
Okay, ich glaube, das ist für viele Leute echt erstaunlich. Also alle diese Kraftwerke kochen nur mit Wasser, hätte ich jetzt fast gesagt. Man denkt ja, glaube ich, oft Kernkraft und Kernfusion, das würden irgendwelche Physikzauber sein, die da ausgenutzt werden, um Strom quasi direkt aus den Atomkernen so rauszukitzeln. Und deshalb wäre das dann halt kompliziert und schwierig zu beherrschende Technik und so weiter. Aber dass es am Ende bei allen um heißes Wasser geht, genau wie im Kohlekraftwerk, das klingt, glaube ich, wirklich für viele ganz komisch.
Ja, das stimmt. Aber es ist eben tatsächlich so. Es stimmt aber trotzdem auch, was du sagst, dass Kernspaltung und Kernfusion krasser Physikzauber sind, wo man die Energie direkt aus Atomkernen herauskitzelt und dass man das nur mit komplizierter und schwierig zu beherrschender Technik schafft. Aber die Energie, die man aus den Atomkernen holen kann, die ist eben leider nicht direkt elektrische Energie, also Strom, sondern die ist Wärmeenergie. Mhm. Das heißt, dass solche Kraftwerke quasi zweigeteilt sind. Im einen Teil finden die Kernreaktionen statt. Da werden Atomkerne sozusagen durchgeknetet, sodass viel Wärme entsteht. Aber im zweiten Schritt muss diese Wärme übergeben werden an Kraftwerkstechnik, die einfach Strom aus Wärme macht. Und das sind eben die seit Jahrzehnten bewährten und auch technisch ausgereiften Dampfturbinen mit elektrischen Generatoren.
Mhm. Ja, ausgereift sind die, aber ja auch total oldschool, muss man sagen. Aber kann man das nicht versuchen, das irgendwie physikalisch schlauer zu machen? Also jetzt doch irgendwie direkt Strom aus den Atomkernen rauszuholen? Wir sind ja bei Kernreaktionen auch im Bereich, wo Strahlung im Spiel ist und elektrisch geladene Teilchen sind das ja, die flitzen durch die Gegend. Da ist irgendwie ein bisschen seltsam, dass diese ganzen Reaktionen für nichts anderes taugen, als am Ende Wasser heiß zu machen.
Ja, mit dem Gefühl bist du nicht alleine, Jens. Das empfinden viele Physikerinnen und Physiker so. Es gibt deswegen auch diverse Konzepte und Experimente, ob man nicht irgendwie elektrische Energie direkt aus Kernreaktionen ziehen kann. Aber nichts davon ist auch nur im Entferntesten so weit, dass man ein Kraftwerk daraus bauen könnte. Deswegen werden die kommenden Fusionskraftwerke, wenn sie kommen, mit großer Sicherheit vom Modell Wasserkocher sein. Sehr geile Wasserkocher, keine Frage, aber eben Wasserkocher.
Ja, Fusionswasserkocher. Aber irgendwie finde ich das schon, das fühlt sich, hast du ja gerade schon gesagt, ein bisschen unbefriedigend an. Das heißt ja doch, wenn ich es richtig jetzt verstanden habe, dass so ein Fusionskraftwerk, super Hightech, Zukunftsmusik und so weiter, am Ende doch wieder eine Wärmekraftmaschine ist, hatten wir ja schon öfters hier im Podcast. Und von denen sagt ihr immer, die werfen ja ungefähr die Hälfte ihrer Wärmeenergie, die sie produzieren, einfach weg und machen nur die andere Hälfte zu Strom. Oder physikalisch sagt ihr immer, der Wirkungsgrad ist sehr schlecht von Wärmekraftmaschinen. Und das muss doch eigentlich heißen, dass sowohl in heutigen klassischen Kernkraftwerken als auch in den möglicherweise zukünftigen Fusionskraftwerken die Hälfte dieser ganzen schönen Kernenergie für die Katze ist und weggeschmissen wird als Abwärme. Jetzt müsst ihr langsam mal zu den unschlagbaren Vorzügen kommen der Kernfusion, denn wir wollten doch heute sagen, wir lieben Kernfusion. Also ihren Wirkungsgrad lieben wir jetzt schon mal nicht. Also ich.
Ja, die unschlagbaren Vorzüge, die kommen natürlich jetzt. Aber zunächst mal hast du natürlich recht. Also auch die kommenden Fusionskraftwerke sind Wärmekraftmaschinen und haben damit diese Verluste von 50-60% der Wärmeenergie, die sie ursprünglich erzeugt haben. Aber das ist bei der Nutzung von Kernenergie aus zwei Gründen weit weniger tragisch, als wenn man jetzt fossile Energieträger für die Wärmeerzeugung verbrennt. Und der erste Grund ist, wenn man Energie aus Kernreaktionen gewinnt, dann ist die Energiedichte des eingesetzten Brennstoffs unglaublich hoch im Vergleich zur Verbrennung. Also im Fall von Uran zum Beispiel mehrere Millionen mal größer, als wenn man Kohle, Öl oder Gas verbrennt. Also sozusagen Energie pro Kilogramm Brennstoff. Mhm. Und dank dieser fantastischen Energiedichte ist es beinahe egal, wenn man aus technischen Gründen etwas mehr als die Hälfte dieses Brennstoffs verschwendet, weil du einfach so viel Energie aus einer vergleichsweise winzigen Menge Brennstoff holen kannst. Deshalb macht man sich bei Kernenergie und auch bei Fusionsenergie weit weniger Gedanken um den Wirkungsgrad bei der Stromerzeugung als bei fossilen Energieträgern.
Genau. Und der zweite Grund, warum es nicht so schlimm ist, Strom aus Kernenergie mit Hilfe von Wärmekraftmaschinen zu machen, ist, dass die Energieerzeugung aus Kernreaktionen nahezu keine Treibhausgase freisetzt. Oder jedenfalls nur genauso wenig, wie man beim Aufbau von Solaranlagen oder von Windrädern dann emittiert. Deshalb entsteht durch den vergeudeten Brennstoff praktisch kein Schaden, jedenfalls was die Verstärkung des Treibhauseffekts angeht. Ganz im Gegensatz ist das eben zu fossilen Energieträgern, denn da setzt ja jedes verbrannte Kilogramm auch direkt Treibhausgase frei.
Kohle selbst, zum Beispiel. Ja.
Genau, selbst wenn die Hälfte davon dann nur für Abwärme gut ist.
Okay, also wenn das jetzt kein großes Versprechen ist oder mehrere Versprechen sind es ja, also eine riesige Energiedichte des Brennstoffs, komplette Sorgenfreiheit beim Wirkungsgrad, der kann ruhig schlecht sein, ist egal und beinahe keine Treibhausgasemissionen, also mit einer altbekannten Fernsehwerbung der 80er und 90er gesprochen, ist das Kernüberraschung, erfüllt gleich drei Wünsche auf einmal.
Ja, ja. Genau.
Dann lass uns nochmal kurz sortieren. Zuerst möchte ich das mit den Emissionen genauer wissen, sind die bei Kernkraftwerken und auch bei Fusionskraftwerken wirklich so gering wie bei Solar- und Windenergie?
Ja, das sind sie. Das ist auch im IPCC-Bericht so festgehalten. Atomkraftwerke, die klassischen, gehören von den Treibhausgasemissionen pro erzeugter Strommenge in dieselbe Größenordnung, in dieselbe Kategorie sozusagen wie Solar- und Windenergie. Das leuchtet ja auch physikalisch ein. Da werden zur Energiegewinnung Atomkerne manipuliert. Und das ist ein völlig anderer Vorgang, als wenn eine chemische Verbrennung abläuft, wo irgendwelche Substanzen, die Kohlenstoff enthalten, an der Luft verbrannt wird, der Sauerstoff enthält. Ne? Das heißt, in den Kernreaktionen passiert schon grundsätzlich gar nichts, was irgendwie geeignet wäre, CO2 entstehen zu lassen oder freizusetzen oder auch Methan oder andere Treibhausgase.
Ja, das leuchtet ein, aber da hängt ja noch eine ganze riesige Industrie hinten dran an diesen Kernreaktionen, die dann in dem Reaktor irgendwann stattfinden. Da wird Uran aus der Erde geprokelt, das wird angereichert, so in die halbe Welt transportiert, die Reaktoren sind aus Stahl und Beton gebaut und am Ende hat man Abfall, der strahlt und der muss irgendwo gelagert werden. Da sind ja irgendwo schon auch Vorgänge, wo CO2-Emissionen stattfinden, vermutlich. Also beim Bergbau mindestens.
Auf jeden Fall. Und die sind natürlich auch nicht klein, aber in Relation zur erzeugten Strommenge sind sie dann doch relativ klein. Und zwar auch nicht viel größer oder in einer ähnlichen Kategorie, wie das eben bei Windenergie, also beim Bauen dieser Anlagen und was man dafür alles vorher braucht oder bei der Solartechnik eben auch hat. Ja. Und die Emissionen der kerntechnischen Industrie, die fallen dann eben so gut wie gar nicht ins Gewicht. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie viel CO2 bei Verbrennung von Kohle, Öl und Gas dann frei wird. Und man diese Kraftwerke dann durch Fusionskraftwerke zum Beispiel ersetzen kann.
Genau. Soweit ist das auch belegt, was die herkömmlichen Atomkraftwerke angeht. Das ist natürlich die interessante Frage, wäre das bei der Fusionsenergie denn genauso gut? Das kann heute noch niemand mit Sicherheit sagen, denn Fusionskraftwerke gibt es einfach noch nicht. Und es gibt auch noch keine nennenswerte Fusionsindustrie, die sich damit befasst, solche Kraftwerke aufzubauen und zu betreiben. Aber aus physikalischer Sicht spricht sehr viel dafür, dass die Gesamtbilanz an Treibhausgasemissionen für eine Fusionsindustrie, wenn sie denn dann mal existiert, am Ende ganz ähnlich aussieht wie bei den altbekannten Atomkraftwerken heute. Vielleicht ein bisschen besser, vielleicht auch ein bisschen schlechter, aber ziemlich sicher in derselben Liga und damit eben viel, viel besser und damit auch viel, viel weniger schädlich fürs Klima als bei fossilen Kraftwerken.
Okay, das ist schon mal sehr gut. Ich spüre auch langsam die Liebe in mir aufkommen für die Fusionsenergie, die wir heute für die Folge ja brauchen oder die wir ausbreiten wollen. Und vielleicht wird die Liebe ja noch ein bisschen größer. Jetzt erzählt mir doch nochmal kurz von dieser märchenhaften Energiedichte der Brennstoffe, die man für die Kernfusion benutzen würde. Johannes sagte eben schon, die wäre millionenfach größer als jetzt bei, wenn man Kohle verbrennen würde.
Genau, das bezog sich aber noch auf die Kernspaltung, also auf die herkömmlichen Atomkraftwerke. Bei zukünftigen Fusionskraftwerken wäre der Unterschied nochmal größer.
Also mehr als millionenfach.
Ja, nochmal deutlich größer. Pass auf, ich habe mal einen anschaulichen Vergleich dabei. Mhm. Es geht um die Frage, wie viel Brennstoff ein Kraftwerk braucht, wenn es ein ganzes Jahr lang mit einer Leistung von 1 Gigawatt Strom produzieren soll. Mhm. Na, das ist so eine übliche Hausnummer. Große Kohlekraftwerke, so jeder einzelne Block liefert da 1 Gigawatt. Oder ein handelsübliches Atomkraftwerk liefert auch oft 1 Gigawatt. Und künftige Fusionskraftwerke werden sicherlich auch auf diese Leistung ungefähr ausgelegt sein.
Okay, 1 Gigawatt ist also ein dickes Standardkraftwerk. Und was verbraucht so eins jetzt an Kohle oder an Uran oder an Fusionsbrennstoff?
Genau, fangen wir mal mit der Kohle an. Ein gängiges Kohlekraftwerk mit 1 Gigawatt Leistung verbrennt im Jahr ungefähr 3 bis 5 Millionen Tonnen Kohle. So, schon mal eine Hausnummer. Ein Atomkraftwerk mit einer vergleichbaren Leistung, also ein Spaltkraftwerk, hat dagegen ungefähr 100 Tonnen in Form von Brennstäben im Reaktorkern und bekommt pro Jahr ungefähr 30 Tonnen neue Brennstäbe geliefert. Mhm. Da hast du also schon mal eine Energieausbeute, die etwa um den Faktor 100.000 besser ist, im direkten Vergleich von Kohle und diesen Brennstäben. Johannes hat eben gesagt, rechnerisch ist die Energiedichte bei spaltbarem Uran um mehrere Millionen Mal größer.
Als bei Kohle jetzt.
Genau. Mhm. Bei tatsächlichen Kraftwerken kommt man aber nur auf, sozusagen auf einen Unterschied von 100.000, in Anführungsstrichen. Das liegt zum Beispiel daran, dass die Brennstäbe aus technischen Gründen nur zu ein paar Prozent aus spaltbarem Uran bestehen können, zum großen Teil aus anderen Stoffen.
Mhm. Okay, also bei Kernspaltungskraftwerken 100.000 mal weniger Brennstoffmasse für dieselbe Energieausbeute als bei einem Kohlekraftwerk vergleichbar. Das ist schon ja ein enormer Vorteil. Aber das waren ja jetzt erst die herkömmlichen Kernkraftwerke, also die mit der Kernspaltung. Wie sähe das denn jetzt bei möglichen zukünftigen Fusionskraftwerken aus?
Die hätten wahrscheinlich, nachdem wie man die Technik heute versteht, im laufenden Betrieb ein paar Gramm Fusionsbrennstoff in der Kammer zu jedem Zeitpunkt, wenn sie laufen, und würden im Jahr insgesamt wahrscheinlich ein paar hundert Kilogramm davon verbrauchen. Also nichts mehr Tonnen, sondern weniger als eine Tonne im Jahr. Das heißt, das ist nochmal um einen Faktor 100 weniger Brennstoff, als man in ein Kernkraftwerk reinpackt, und demnach ungefähr 10 Millionen Mal weniger Brennstoff pro Masse gerechnet als bei einem Kohlekraftwerk.
Also jetzt bin ich ein bisschen verknallt in die Fusionsenergie, ja, muss ich sagen. Und wenn man das sagen darf bei einem Kraftwerk. Und das alles dann ohne nennenswerte Treibhausgasemissionen. Also da möchte man wirklich fast sagen, egal wie schwierig das jetzt ist, diese Kraftwerke zu bauen und egal was das kostet, wir wollen die haben, damit wir diese Kohleverbrennerei endlich sein lassen können. Aber ein Blick in die Geschichte zeigt ja auch, die Atomkraft ist ja ebenfalls im vergangenen Jahrhundert mit so einer Art Heilsversprechen gestartet und die Realität sah am Ende dann gar nicht so rosig aus, was die dann tatsächlich leisten konnten und zu welchen Preisen und Risikokosten und so weiter.
Das stimmt. Wir stehen ja jetzt an dem Punkt, wo es die Fusionskraftwerke noch nicht gibt und wir uns Gedanken darüber machen, wie könnte das denn dann mal aussehen, wenn Fusionskraftwerke da sind. Und da hilft vielleicht der Vergleich, zurück in die Geschichte zu gucken, zu dem Moment, wo Spaltungsatomkraftwerke noch nicht gebaut waren, aber sozusagen am Horizont waren. Das ist jetzt 60, 70 Jahre her und naja, es hat sich eben seitdem gezeigt, dass die Spaltkernkraftwerkstechnik auch schwerwiegende Nachteile hat. Zum Beispiel das Risiko von Reaktorunglücken, das Risiko, dass sich Material für Atomwaffen immer weiter verbreitet und die Frage nach dem Umgang mit den radioaktiven Abfällen, die in weiten Teilen bis heute ungeklärt ist. Letztlich wurden dann weltweit nur ungefähr 800 Kernreaktoren gebaut und heute sind ungefähr halb so viele im Betrieb im Moment. Die Kernenergie hat über das letzte halbe Jahrhundert meistens so zwischen 10% und 20% des weltweiten Stroms produziert und die Reaktoren, die heute laufen, sind im Schnitt 40 Jahre alt.
So, und das jetzt sind wir bei 10% ungefähr, ne, genau, was die Kernenergie liefert.
Das ist halt nicht so die strahlende Energiezukunft, die man sich damals erhofft hat.
Ja, aber es könnte ja sein, dass das mit Fusionskraft tatsächlich diesmal besser klappt oder wirklich klappt, dass man da also eine rosige Zukunft in Sachen Energie hätte. Immerhin können die ja noch viel leistungsfähiger sein als so ein herkömmliches Kernkraftwerk, habt ihr ja gerade erklärt. Und vielleicht gibt's ja auch weniger Nachteile.
Weniger Nachteile sind ja Vorteile und da gibt es durchaus ein paar, die man sich da denken kann. Also zuerst mal kommt es natürlich darauf an, es gibt unterschiedliche Arten von Fusionsideen. Darüber sprechen wir auch nächste Woche. Und je nachdem, wie man so ein Kraftwerk realisiert, könnte es auch sein, dass man deutlich weniger Abfälle hätte. Das kommt aber sehr auf den Typen an. Ein anderer Vorteil ist, dass man eigentlich nicht die Gefahr eines Gauss hat, also dass ein Kernkraft durchgeht quasi und Strahlung überall verteilt. Ja,
also Tschernobyl-Situation.
Genau, riesige Gegenden unbewohnbar werden. Das kann eigentlich nicht passieren bei einem Fusionskraftwerk.
Warum?
Das ist quasi prinzipiell ausgeschlossen, weil man sich eigentlich die ganze Zeit anstrengen muss, diese Fusionsreaktion in Gang zu halten, während man bei einem Kernkraftwerk, bei einem klassischen, eigentlich darauf aufpassen muss, dass man nicht in so einen überkritischen Zustand kommt, dass das Ding von alleine weiterläuft. Und das kann genau nicht passieren.
Und das geht bei Fusionskraftwerken nicht. Die können gar nicht von alleine weiterlaufen. Man muss sich wahnsinnig anstrengen, dass sie überhaupt weiterlaufen. Und
genau,
wenn man die Anstrengung aufhört, dann laufen sie auch nicht weiter.
Sie müssen selbst erstmal die Energie produzieren, um weiter zu funktionieren. Und da muss man einfach nur kappen und dann ist das Ding aus.
Genau.
Das ist auch ein Riesenvorteil.
Man kann salopp sagen, im Prinzip bei einem Kernkraftwerk können gewisse Dinge schief gehen und dann geht es hoch. Bei einem Fusionskraftwerk, wenn irgendwas schief geht, ist es sofort aus. Ja, also dann stoppt die Fusionsreaktion, aber du hast keine Katastrophe ausgelöst.
Okay, du hast am Anfang gesagt, dass wir einige physikalische Fragen heute nur am Rande behandeln, weil wir uns auf andere Sachen konzentrieren. Vielleicht kann man ja nächste Woche, haben wir sicherlich auch wieder nochmal Physik drin. Ich habe aber heute auch noch was Physikalisches, was ich gerne wissen würde. Ich wüsste nämlich gerne, warum die Energiedichte bei dieser Kerntechnik Fusion so viel größer ist als bei den fossilen Energieträgern. Dieser gewaltige Unterschied, millionenfacher Faktor, kann ja nicht bloß auf so ein paar technische Kniffe zurückgehen. Da muss ja eine ganz andere Art von Energie im Spiel sein, damit das so ein Unterschied ist, damit so wenig vergleichsweise Brennstoff so viel Energie liefern kann.
Ja, das kann man tatsächlich so sagen. Also bei einer normalen Verbrennung, wenn wir jetzt nochmal zurückdenken an Kohleverbrennen oder Gasverbrennen zum Beispiel. Was sich da verändert, ist ja die Zusammensetzung von Molekülen, aus welchen Atomen die bestehen und wie viele und so weiter. Das ist ein chemischer Vorgang und wenn dabei Energie frei wird, dann kommt diese Energie von den Elektronen, die in den Atomhüllen herumschwirren und die sich neu anordnen. Das Verhalten dieser Elektronen wird von der elektromagnetischen Kraft bestimmt. Das ist eine aus dem Alltag bekannte, so eine Feld-, Wald- und Wiesen physikalische Kraft.
Aus der kommt dann die Energie bei Verbrennungen.
Richtig, genau. Bei der Kerntechnik ist das ganz anders, weil eine fundamental andere Art von Kraft und andere Natur von Energie im Spiel ist. Da wird ja die Zusammensetzung von Atomkernen manipuliert. Wir haben es vorhin gesagt, entweder große Kerne gespalten oder kleine Kerne miteinander verschmolzen. Und das setzt Energie frei, die in diesen Atomkernen steckt, aufgrund der starken Kernkraft. Das hat gar nichts mit Elektronen zu tun und das ist auch keine chemische Reaktion.
Das ist eine der Grundkräfte, die heißt starke Kernkraft.
Das ist einfach eine andere Grundkraft. Kraft, genau. Und auch die elektromagnetische Kraft, die spielt eine Rolle, aber die spielt nur die zweite Geige. Das heißt, es ist tatsächlich richtig, so wie du das formuliert hast. Kernspaltung und Kernfusion sind eine ganz andere Art von Energiequelle als alles, was man irgendwie verbrennen kann und auch als die erneuerbaren Energien.
Ja, das ist, wollte ich gerade nämlich fragen. Wie kommen denn die Erneuerbaren in das Bild? Die sind ja weder eine Verbrennung, noch machen die irgendwas mit Atomkernen. Das ist ja was ganz anderes.
Ja, das stimmt. Die sind nochmal ein eigenes Ding. Man könnte wahrscheinlich sogar sagen, mit diesen drei Kategorien kann man alle für uns Menschen relevanten Energiequellen erfassen. Du hast die fossilen, wo man was ausbuddelt und verbrennt. Du hast die Kernenergie, wie wir sie eben beschrieben haben, die aus der Manipulation von Atomkernen was freisetzt. Und du hast die Erneuerbaren. Und was die Erneuerbaren anders machen, ist ja, dass sie die Energie für uns nutzbar machen, die hier auf der Erde sowieso unterwegs ist. Ja, die zwackt sozusagen ein bisschen was ab, wenn die Sonne eh scheint oder wenn der Wind eh weht oder Wasser fließt und so weiter. Oder wenn Pflanzen wachsen. Das zapft man an, dabei muss man keinen Brennstoff verbrauchen und wenn man es richtig macht, macht man es eben auch ohne Treibhausgase freizusetzen.
Spannend. Es gibt also diese drei Energiefamilien sozusagen. Und eine davon, nämlich die Kernenergiefamilie, die hat jetzt mit der Fusionskraft möglicherweise ein neues Geschwisterchen auf die Welt gebracht, das die Menschheit erstmals nutzen könnte.
Genau, und manche Physikerinnen und Ingenieure sagen dazu sogar ganz pathetisch, die Menschheit kann sich mit der Kernfusion zum ersten Mal seit der Entdeckung der Kernspaltung vor fast 100 Jahren eine ganz neue Primärenergiequelle erschließen. Und das finde ich natürlich als Physiker auch eine ziemlich aufregende Vorstellung.
Und ich habe auch als Nicht-Physiker gerade wieder richtig Bock bekommen auf Fusionskraft. Aber ich ahne, dass ihr heute ein paar Sachen weggelassen habt in der Folge Wir lieben Kernfusion. Ein paar Schwierigkeiten unter den kerntechnischen Teppich gekernt habt, die nächste Woche dann nochmal besprochen werden müssten.
Ganz genau. Wenn es nämlich einfach wäre, Fusionskraftwerke zu bauen, dann hätten wir sie natürlich schon längst. Denn der Traum von der Fusionsenergie, der ist schon rund 70 Jahre alt und fast genauso lange wird eben auch schon daran geforscht, die nötige Technik dafür zu entwickeln. Aber es ist eben sehr schwierig, viel schwieriger, als man auch am Anfang gedacht hat. Also es ist sehr, sehr, sehr schwierig. Und darüber sprechen wir nächste Woche. Dann geht es eben um die Frage, wo kriegt man den nötigen Brennstoff für Kernfusionskraftwerke her? Wie bekommt man ihn heiß genug? Denn man muss diesen Brennstoff unglaublich heiß machen, damit diese Fusion überhaupt stattfinden kann. Man muss ja im Prinzip die Bedingungen auf der Sonne so ein bisschen nachbilden. Und dann, wie hält man diesen heißen Brennstoff an einem Ort fest? Der ist nämlich viel zu heiß für irgendwelche Wände. Der darf nirgendwo gegenkommen. Ja. Auch tricky. Und dann eben noch, wie hält man diese Fusionsreaktion lange genug am Laufen, damit man die Energie auch wirklich umwandeln kann am Ende über heißes Wasser zu elektrischem Strom. Ne? Und was gibt's dann für Nebeneffekte, für Nachteile? Wie ist das mit dem radioaktiven Abfall? Und natürlich, wenn man das dann alles geschafft hat, ist die Technik dann auch wirklich praktisch genug, um davon auch hunderte und tausende Kraftwerke dieser Art in aller Welt zu bauen. Also lohnt sich das wirklich, auch natürlich im Vergleich zu den Erneuerbaren. Und das alles kommt nächste Woche in das Problem mit der Kernfusion.
Genau. Und bevor Jens jetzt das heute Besprochene nochmal zusammenfasst, hier nochmal der wichtige Hinweis. Dieser Podcast wird begleitet vom Team der Physikdidaktik der Universität Hamburg. Und mit der heutigen Folge haben wir ein neues Thema begonnen und deswegen gibt es auch eine neue Umfrage. Wir freuen uns sehr, wenn ihr euch daran beteiligt. Das hilft, diesen Podcast zu evaluieren und ihn weiterzuführen. Wenn ihr Anmerkungen, Fragen oder Kritik habt, dann hinterlasst sie gerne in den Bewertungen eurer Podcast-App oder schreibt sie uns an podcast@ganzinruhe.de. Und außerdem findet ihr Infos über uns, unsere Bühnenprogramme und was wir sonst so machen im Newsletter und den Social-Media-Kanälen unseres Schwester-Podcasts Sag mal du als Physiker bei Audible.
Sehr schön. Das war jetzt schon ein schönes Schlusswort. Ich will trotzdem nochmal, weil es manchen Leuten vielleicht hilft, mir hilft es jedenfalls selber immer, nochmal zusammenfassen, was ich heute hier gelernt und mitgenommen habe. Erstmal, dass man bei einem Kernfusionskraftwerk, obwohl man dazu Einstein braucht, um die Energie mit den Kernen überhaupt erstmal herzustellen, am Ende das Ganze in einer Dampfturbine endet, also quasi in einem Wasserkocher, der vorne aber richtigen Physikzauber drin hat, um diese Energie herzustellen. Dann habt ihr gesagt, Atomkraftwerke und wahrscheinlich auch Fusionskraftwerke emittieren fast keine Treibhausgasemissionen, wenn sie arbeiten. Das Tolle an Atomkraftwerken, sowohl der klassischen als auch der künftigen Fusionskraftwerke, ist, dass der Brennstoff eine unheimlich hohe Energiedichte hat. Also ein Kernkraftwerk arbeitet mit Brennstoff, der 100.000 Mal effizienter ist, was die Masseneinsätze angeht, als beim Kohlekraftwerk. Und in einem Fusionskraftwerk ist es nochmal 100 Mal besser. Dieser Einsatz, wie viel Brennstoffmasse brauche ich eigentlich für wie viel Energie? Dann habt ihr gesagt, dass Kernenergie eine ganz eigene Art von Energie ist. Und das gilt auch für die Fusionsenergie, die nicht wieder bei der Verbrennung aus chemischen Prozessen und am Ende aus der elektromagnetischen Kraft resultiert, sondern aus der starken Kernkraft, die in den Atomkernen selbst steckt und die dann freigesetzt werden kann, wenn man die Atomkerne spaltet oder wenn man sie fusioniert. Das sind eben die beiden Varianten. Und damit ist Kernenergie, sowohl die Spaltung als auch die Fusion, eine ganz eigene Familie in der Art der Energiequellen, die wir nutzen. Es gibt die fossilen Energiequellen und die erneuerbaren Energiequellen. Und dann gibt es eben die kerntechnischen Energiequellen, die jetzt als Familie sozusagen mit der Kernfusion ein kleines Schwesterchen bekommen haben. Eine möglicherweise neue Primärenergiequelle, die der Mensch bisher noch nicht erschlossen hat, aber jetzt möglicherweise davor steht, das bald irgendwann zu tun.
Genau. Und wie das klappen kann, was die Entwicklungen sagen, darüber sprechen wir nächste Woche und sagen bis dahin tschüss.
Wiederhören.
Ciao.
Jetzt mal ganz in Ruhe ist eine Studio Feinstein Produktion, ermöglicht durch die Deutsche Bundesstiftung Umwelt und begleitet von der Universität Hamburg. Unser Podcast wird aufgenommen in der Wellenschmiede in Hamburg-St. Pauli.